Lennart spricht über den Überwachungsstaat und wie der aufgebaut wurde, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Er hat ein Praktikum bei Netzpolitik.org gemacht und im Rahmen dessen da sehr viel dran geforscht. Und seine Erkenntnisse wird er uns jetzt teilen. Außerdem studiert er Politikwissenschaft in einer hessischen Stadt.
Marburg.
Marburg. Sehr schön. Danke, Lennart. Viel Spaß.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass so viele Leute hier sind, um zu lernen, wie man in 69 Jahren einen Überwachungsstaat aufbaut. Das ist natürlich ein bisschen populistisch, aber dazu kommen wir später. Zuallererst eine kleine Definition von Überwachung. Überwachung ist das Monitoren von Informationen, in meinem Fall meistens staatlicher Natur, also eigentlich immer. Es gibt da Überschneidungen zwischen staatlich und privat, aber ich gehe nur auf das Staatliche ein. Zwei Sachen vorweg. Erstens, es geht um Gesetze, Überwachungsgesetze. Das heißt, das sind reale Gesetze, die so erlassen worden sind, bis zu 70 Stück. Und das Ganze ist keine Verschwörungstheorie, sondern die sind eben real und werden auch in Deutschland angewendet von verschiedenen Behörden. Und das Ganze ist dann unter dem Deckmantel meistens Law and Order, das würden sie selbst so nicht nennen, sagen die Gesetzgeber, aber es ist eben meistens durch konservative Regierungen so entstanden. Es geht hauptsächlich um diesen Artikel, Chronik des Überwachungsstaates. Ich lese meinen Teasertext vor. Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland erlassen Regierungskoalitionen vielfach Gesetze, die Überwachung ausbauen und Freiheiten einschränken. Die Chronik des Überwachungsstaates dokumentiert diese Entwicklung. Diesen Artikel haben wir vor einem Jahr und drei Tagen bei Netzpolitik.org veröffentlicht. Das war kurz vor der Bundestagswahl. Und ihn, da kam damals Markus Reuter, einer der Redakteure im Praktikum, auf mich zu, als ich vor anderthalb Jahren gemacht habe, und meinte, dass dieser Artikel noch auf Halde liegt. Er hatte damals schon diesen Titel und einen ähnlichen Teasertext, aber bisher erst 10 Gesetze und das habe ich ausgebaut auf bis zu 70. Und das dechronologisiert die Überwachung in Deutschland anhand von Gesetzen seit Beginn der Bundesrepublik bis heute, beziehungsweise bis zur letzten Wahlperiode, weil in dieser noch kein wirkliches Überwachungsgesetz erlassen worden ist. Und dann meinte ich zu Markus, ja klar, gerne mache ich das. Und dabei kam dann dieser Artikel zustande. Also es reicht anscheinend mittlerweile, um 6 solche Spalten zu füllen, wenn wir über Überwachung in Deutschland sprechen. Das zu lesen dauert ungefähr eine Stunde. Das zu schreiben hat ungefähr 2 Monate gedauert, so on-off netto wahrscheinlich weniger. Und Anna, die ihr vielleicht kennt, die ja hier in Dresden studiert hat, hat, glaube ich, so 4-5 Stunden zum Gegenlesen gebraucht, was ich gut fand. Und es geht hauptsächlich um Bundesgesetze und weniger um Landesgesetze. Es gibt so 2, 3, zum Beispiel Schleierfahndung und Rasterfahndung, das ist Landesgesetzgebung, eben durch Polizeigesetzgebung, aber im Großen und Ganzen ist Bundesgesetze. Und dann gibt es teilweise noch Urteile vom Bundesverfassungsgericht, die dann Gesetze wieder eingeschränkt haben. Das habe ich auch mit eingenommen. Und dann habe ich mir diese Gesetze genommen, ein Spreadsheet gemacht und versucht, verschiedene Merkmale herauszufinden, die es bei diesen Gesetzen gab. Und da war eine Sache direkt von vorne weg zu merken, es gibt einen klaren Anstieg der Überwachung in Deutschland. So gerade zur Jahrtausendwende, so zu Beginn der Digitalisierung oder wo es so richtig losging, gab es immer mehr Überwachung. Und da spielt zum Beispiel auch mit rein das Terrorismusbekämpfungsgesetz, was den Verfassungsschutz mit ausgebaut hat. Das wurde wirklich mit Bezug auf 9/11 erlassen, unter Otto Schily damals, unter einer rot-grünen Regierung. Die Sicherheitspakete 1 und 2, die sogenannten Otto-Kataloge, waren nicht wirklich auf 9/11 bezogen. Und dann habe ich mir noch verschiedene Merkmale rausgesucht und ich wollte halt auch natürlich belegen können, dass es einen klaren Anstieg gibt. Und deswegen habe ich dann die Gesetze kategorisiert nach den Wahlperioden. Und da kam diese Grafik bei rum, die zeigt eben auf der X-Achse die Wahlperioden und auf der Y-Achse die Anzahl der Gesetze. Und da kann man ziemlich genau sehen, wann wir eine große Koalition hatten, und zwar in der 16. und 18. Wahlperiode. Die 17. Wahlperiode, die vorletzte, war die FDP mit der Union im Koalieren. Da kann man sagen, dass die FDP quasi ein bürgerrechtliches Kollektiv war, Dafür trägt sie aber auch bei der Überwachung in NRW derzeit bei, wo sie mit an der Macht ist. So zur Eingrenzung, oder zu einem, damit ihr sehen könnt, wann welche Wahlperioden waren. Die fünfte war in der 60. in den 60er Jahren. Die 14. war so zur Jahrtausendwende und die erste eben 1949. Und dann habe ich noch geschaut, ob diese Gesetze, jetzt habe ich das Wort vergessen, das wissenschaftliche Wort, ob diese Gesetze übereinstimmen mit den allgemeinen Zahlen, wie viele Gesetze erlassen werden, und das stimmt eben nicht. Also es werden nicht unbedingt mehr Gesetze erlassen, so konstant so zwischen 300 bis 500 Gesetze pro Wahlperiode. Und das heißt, es werden wirklich mehr Gesetze zur Überwachung erlassen. Und das ist eben eine Vergesetzlichung, die anderen auch schon aufgefallen ist, zum Beispiel auch Heiner Busch vom Magazin oder der Zeitschrift Bürgerrecht und Polizei, oder Zilip genannt. Der hat diese Vergesetzlichung in diesem folgenden Muster beobachtet, und zwar, dass die Polizei erstmal Methoden anwendet, wie zum Beispiel den Staatstrojaner, der wird ja schon seit längerem entwickelt, sie erstmal macht, versucht anzuwenden, und dann kommen eben datenschutzrechtliche Bedenken oder bürgerrechtliche Bedenken, und dann braucht es dafür ein Gesetz. Und sobald es ein Gesetz gibt, ist das viel mehr reglementiert und dann wird es auch meistens noch mehr angewendet. Als nächstes habe ich geschaut, welche Parteien sich bei der Überwachung in Deutschland besonders vortun. Das ist vor allen Dingen die Union aus CDU und CSU mit 54 Gesetzen, die SPD mit 48 Gesetzen. Zusammen haben wir ja gerade gesehen, bei der Großen Koalition haben sie mit die meisten Gesetze erlassen. Die FDP mit 19 Gesetzen und die Grünen mit 11 Gesetzen. Also die Grünen gerade halt unter Chili. Ein paar Parteien fehlen. Also zum Beispiel gab es die Deutsche Partei, das war eine rechtsradikale Partei zu Beginn Deutschlands. Habe ich mit rausgelassen, das waren nur ein, zwei Gesetze von denen. Und dann gibt es natürlich noch die Linkspartei, die als auf Bundesebene eher Oppositionspartei, auf Landesebene sieht das anders aus, sich sehr gut gegen Überwachung einsetzt. Und die AfD können wir eigentlich rauslassen, weil sie so jung ist. Ich erwarte aber nicht viel von der AfD, wenn es um Überwachung geht, weil bei Überwachung geht es auch ganz viel um Minderheitenschutz. So ein paar Gesetze sind, zum Beispiel Ausländerzentralregister, das Gesetz dazu, sind wirklich auf Minderheiten in Deutschland gemünzt. Und ich glaube nicht, dass sich die AfD in solchen Bereichen dafür aussprechen wird, um da die Überwachung einzuschränken. Als nächstes habe ich mir geschaut, wer wie oft genannt wird, also welche Behörden. Die Chronik, die ihr am Anfang gesehen habt, konzentriert sich auf Bundesnachrichtendienst, Landesämter und Bundesamt für Verfassungsschutz und die Polizei. Und dann habe ich geschaut, wer die meisten Gesetze bekam, also wie viele Gesetze, welche Behörde wie oft genannt wird in den Gesetzen. Und da ist der erste Platz der Polizei zugefallen mit 50 Gesetzen. Da gab es zum Beispiel die Antiterrordatei 2006, und in dem Gesetz wird dann zum Beispiel gesagt, dass das Bundeskriminalamt in diese Antiterrordatei mit einträgt, Bundespolizeidirektion und eben verschiedene Landesbehörden der Polizei. Auf dem zweiten Platz kam der Verfassungsschutz mit 29 Gesetzen, und da merkt ihr schon direkt bei den ersten beiden Plätzen, dass es hauptsächlich um innere Sicherheit geht, wenn es um Überwachung geht in Deutschland. Es geht weniger um Auslandsaufklärung, sondern vielmehr um innere Sicherheit, weil die Polizei und der Verfassungsschutz eben für innerdeutsche Angelegenheiten da sind. Und auf dem dritten Platz, die meisten ahnen es wahrscheinlich schon, der Bundesnachrichtendienst mit 21 Gesetzen. Dazu muss man aber sagen, dass es eine massive Legalisierung der Praktiken vom Verfassungsschutz gab, gerade im Zuge des NSA-Untersuchungsausschusses. Und somit nicht jedes Gesetz gleichwertig ist natürlich. Also zum Beispiel die Legalisierung der BND-Praktiken 2016 war ein massiver Eingriff, der dann auch gleichzeitig für mehrere Dienste gemacht wird. Das wird relativ oft gemacht. Also nicht ein Gesetz kann man mit dem anderen aufwiegeln, aber man kann schon sehen, wo die Tendenz ist, wer mehr Überwachungsmöglichkeiten bekommen soll. Als nächstes habe ich verschiedene Themen identifiziert, die Überwachung in Deutschland angehen, also im öffentlichen und privaten Leben. Und dabei sind diese vier Kategorien bei rumgekommen: Identifikation, Kommunikation, Finanzen und Reise. Identifikation geht es eben alles darum, wo es darum geht, einen Menschen zu identifizieren in Deutschland oder halt die Demografie Deutschlands zu erfassen. Da gibt es ein paar Beispiele, zum Beispiel EID, was ihr vielleicht letztes Jahr noch mitbekommen habt, was erst gekippt wurde im Bundestag, dann aber wiederkam und jetzt in Kraft ist, also den elektronischen Personalausweis. Oder auch von 2005, der biometrische Reisepass spielt damit rein. Also alles rund um Identifikation. Bei Kommunikation geht es um, ist der Sound besser geworden? Okay, ich höre mich nicht mehr so heilen. Bei Kommunikation geht es eben darum, Kommunikation zu überwachen, wie zum Beispiel beim Staatstrojaner. Bei Finanzen geht es darum, Finanzströme zu ermitteln oder auch die Steuerehrlichkeit zu heben, so wurde es in einem Gesetz genannt. Und bei Reise geht es eben darum, Reisedaten zu ermitteln, wer wann, wo, welche Hauptwege passiert, wie zum Beispiel bei der Schleierverhandlung. Bei Reise kommen noch verschiedene Sachen mit rein, zum Beispiel Kfz-Kennzeichenscanner, die mit der Maut eingeführt worden sind, auch im letzten Jahr, wo halt eben die Bundespolizei auf diese Daten zurückgreifen darf. Oder zum Beispiel PNR, also Passenger Name Records, wo zwischen den USA und Europa die Reisedaten von Flugreisenden ausgetauscht werden. Jetzt haben wir diese vier Kategorien und dann habe ich geschaut, welche Gesetze dazu passen. Also ein paar dieser Gesetze haben mehrere Themen angerissen, manche nur eine. Und dabei kam diese Grafik bei rum und die zeigt auf der X-Achse wiederum die Wahlperioden und auf der Y-Achse die Anzahl der Gesetze für die jeweilige Kategorie. Wohlgemerkt, ein paar Wahlperioden fehlen, gerade vom Anfang, weil da teilweise Daten fehlen oder es noch keine Gesetze gab. Und dann, wenn wir von unten durchgehen, sieht man direkt bei Reise, dass Reise von Anfang an wichtig war, halt auch zur Zeit der RAF gerade, so eher so das Offline-Leben quasi. Und Finanz sieht man so bei der 14., 15., 16., 17. Wahlperiode. Kommunikation kam dann mit der Digitalisierung wurde sehr wichtig. Also so 14. Wahlperiode, da gab es drei Gesetze, dann 2, 4, 2, 6. Und Identifikation war eigentlich so seit den 90er Jahren oder 80er Jahren mit dabei. Genau. Und es gab halt überall einen Anstieg, bis auf bei Finanz, weil Finanz auch einfach nicht so wichtig ist. Anscheinend. Als nächstes habe ich mir angeschaut, also Gesetze ändern ja bekanntlich Gesetze, also in einem Überwachungsgesetz werden dann weitere Gesetze geändert, teilweise bis zu 20 Stück, wiederum eben bei Finanzen teilweise. Und da gab es insgesamt 280 Gesetzesänderungen bei diesen 70 Überwachungsgesetzen, die ich analysiert habe. Und insgesamt wurden 146 weitere Gesetze geändert. Und das hebt einfach die Unübersichtlichkeit wirklich an. Also ich persönlich konnte irgendwann nicht mehr so ganz durchsteigen. Ich musste wirklich immer wieder durch mein Spreadsheet durchgehen, ob das wirklich alles so passt. Ich bin mir sicher, die Juristen in unserem Land werden das besser hinbekommen. Und dabei kam folgende Tabelle bei rum. Eben, das zeigt die 10 Gesetze, die am häufigsten geändert worden sind, zusammen mit den Wahlperioden, wo auch wiederum ein paar von der Anfangszeit fehlen. Da kann man zum Beispiel sehen, dass die Flüchtlingsthematik auch die Überwachung beeinflusst hat. Also das Aufenthaltsgesetz wurde 2, dann 3-mal in den letzten beiden Wahlperioden geändert, insgesamt 5-mal. Wobei das Aufenthaltsgesetz halt per se kein wirkliches Überwachungsgesetz ist, sondern es wurde halt eben nur durch ein Überwachungsgesetz insgesamt 5-mal geändert. Telekommunikationsgesetz, so 14. Wahlperiode, damit fing es richtig an. Wie gesagt, Digitalisierung. Er wurde insgesamt 9-mal geändert. BND und BKA-Gesetz, Bundesverfassungsschutzgesetz, habe ich so mit als Überwachungsgesetze drin. Man kann halt grob sehen, wie oft das geändert wurde. Und dann als letzten Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, die Grundgesetzeinschränkungen. Insgesamt wurde das Grundgesetz 19-mal geändert durch diese 70 Überwachungsgesetze. Das sind 27%. Und das ist eine ziemlich hohe Zahl, wie ich finde. Und das also ich finde das doof, persönlich gesehen, und das Bundesverfassungsgericht findet das auch doof, weil sie immer wieder sagen, dass der Gesetzgeber da eine hohe Schwelle anlegen muss. Also er muss wirklich überlegen, ob das Allgemeingut über das Gut des Einzelnen gestellt werden kann, und revidiert dann immer wieder Entscheidungen. Und dann jetzt noch ein paar Beispiele, wie in Deutschland überwacht wird. So als erstes Beispiel den Staatstrojaner, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen, weil es mit das neueste Mittel ist. Da spielt auch also Staatstrojaner als Möglichkeit, Kommunikation abzuhören vor der Verschlüsselung, direkt auf dem Endgerät des Nutzers, durch das Ausnutzen von Sicherheitslücken. Oder vielleicht in naher Zukunft durch das direkte Einspielen über den Provider oder über Apps. Und als nächstes die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, also das Mitlesen von Verbindungsdaten direkt auf Provider-Ebene. Das sind alles so moderne Mittel. Also Vorratsdatenspeicherung gibt es seit 2008, Staatstrojaner in verschiedenen Behörden, je nachdem so ungefähr seit 10 Jahren oder halt richtig etabliert seit ein paar Jahren. Das sind alles moderne Mittel, aber es gab natürlich auch viel ältere Mittel, wie zum Beispiel die Volkszählung 1987, wo 100% Deutschland erfasst werden sollte, also kein Sample, keine Stichprobe, sondern wirklich komplett Deutschland sollte erfasst werden. Da gibt es ein paar lustige Storys zu, die zum Beispiel die Zeit zusammengefasst hat, damals veröffentlicht, dass die Helfer, die sich dann freiwillig gemeldet haben, teilweise unter Polizeischutz losziehen mussten, weil sie so stark angegangen worden sind. Es gab einen großen Protest gegen diese Maßnahme und viele Boykottaufrufe, zum Beispiel geleitet von der Taz. Eine Person soll sogar mit einer eigenen persönlichen Waffe losgezogen sein, um sich zu schützen vor diesen Boykottierern. Insgesamt wurden dann 95% erfasst, was schon in die Millionenzahl geht von den Leuten, die nicht erfasst worden ist, was ich gut finde, so rückblickend. Und als letztes Beispiel den großen Lauschangriff, hier immer symbolisiert am Kanzlerbungalow in Bonn, gerade aus der Zeit, also 1998, den großen Lauschangriff gibt es seitdem. Da geht es eben um akustische Wohnraumüberwachung, gar nicht mal visuelle, sondern akustische. So den Vorläufer zum Staatstrojaner würde ich das nennen. Wo Behörden in deine Wohnung reingehen können, verdeckt, und Wanzen anbringen können, um dich zu überwachen. Und da spielt zum Beispiel auch das Vermummungsverbot, würde ich noch mit, also wenn man noch weiter zurückgeht, hat man das Vermummungsverbot aus den 70er Jahren, dass man bei Demos nicht sein Gesicht verdecken darf, was ich nicht ganz verstehen kann. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass man bei Demos halt eben Gesicht zeigen muss. Okay. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, reicht das alles, um die Kategorie Überwachungsstaat zu fallen? Wie gesagt, das ist ein Kampfbegriff, den ich persönlich gerne verwende, wenn ich mir so rückblickend anschaue, was in Deutschland alles möglich ist, den man aber natürlich auch kritisieren kann. Das können wir gleich gerne in der Fragerunde machen. Aber auch eben, weil es ein Kampfbegriff ist, gibt es davon keine Definition. Privacy International, eine NGO, hat sich die Mühe gemacht, 12 Thesen aufzustellen, die Überwachung definieren. Also, und davon gehen wir jetzt mal 4 durch. Morgen kommt ein Artikel, der diese ganze Analyse verschriftlicht. Ich finde, ich bin schriftlich besser als mündlich. Das fand meine Lehrer auch. Und mal schauen, könnt ihr euch da morgen noch mal in Gänze anschauen. Wir gehen die einfach mal durch. Ein Überwachungsstaat sieht Überwachung als Lösung für komplexe Probleme. Das passt zum Beispiel mit der Vorratsdatenspeicherung, die nicht nur gegen Terrorismus, sondern auch gegen Kriminalität angewendet werden soll. Ein Überwachungsstaat sammelt Informationen ohne Rücksicht auf Unschuld oder Schuld. Das passt zum Beispiel mit der Operation Iconal, wo bei Providern abgehört wurde von der NSA und dem BND. Das passt auch von den Ermittlungen oder der Veröffentlichung aus den Snowden Papers. Da wurde eben ohne Rücksicht auf Schuld und Unschuld abgehört. Ein Überwachungsstaat vermeidet demokratische und gerichtliche Genehmigungen und Kontrollen. Bestes Beispiel dazu sind die Schredderungen von NSU-Akten, was halt eine klare Vermeidungsstrategie ist. Es gibt weitreichende Kontrolle in Deutschland von Überwachungsbehörden. Nur man muss sich wirklich fragen, ob das reicht. Viertens, ein Überwachungsstaat überwacht sowohl Bedrohungen als auch Bedrohungen seiner Praktiken. Da passt zum Beispiel die anwaltlichen Korrekturbriefe, die aus dem Büro von Hans-Georg Maaßen verschickt worden sind, vor 2 Wochen an Journalisten, aber halt auch an Netzpolitik.org verschickt wurde zur Zeit der Landesverratsaffäre. Also zu guter Letzt, ich würde sagen, Überwachungsstaat-Kategorie passt, gerade weil noch andere Sachen, die nicht in diesen Gesetzen auftauchen, mit reinspielen, also die keine eigenen Gesetze bekommen haben, wie zum Beispiel CITES, die Behörde in München, die dafür da ist, unsere Überwachung, unsere Verschlüsselung zu knacken, oder auch Südkreuz im Süden Berlins, wo ein Modellversuch gemacht wird, einen Bahnhof komplett Video zu überwachen mit intelligenter Videoüberwachung, also mit Biometrie. Ich persönlich würde gerne den Gesetzgeber aufrufen, diese Gesetze auch zu evaluieren. Das wird meistens mit reingeschrieben, dass die Gesetze evaluiert werden müssen nach einer bestimmten Zeit, nur wird nicht unbedingt gemacht. Und bevor wir dann irgendwie direkt losziehen und eine Behörde abschaffen, was ich super fände, sollten wir halt wirklich schauen, ob auch die Behörden richtig arbeiten. Also nicht nur Gesetze richtig sind, sondern auch, ob die Behörden richtig arbeiten. Und dann können wir sehr gerne den Verfassungsschutz zum Beispiel abschaffen. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch massig Zeit für Fragen, also gerne.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe nur eine kurze Frage zu den Zahlen der Gesetzesänderungen. Du hattest ja gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht im Teile dieser Grundgesetzänderungen wieder rückgängig gemacht hat. Sind die in dieser 19 mit einbegriffen? Oder
wie wird das auch
diese 19 Gesamtgrundgesetzänderungen, die du geschrieben hattest, sind das nur die durchgekommen sind? Oder beinhaltet das auch die wieder zurückgenommen wurden?
Soweit ich es weiß, gerade aus dem Kopf, habe ich zweimal in der Chronik drin, dass Gesetze revidiert worden sind, also 17 müssten gepasst haben. Letztendlich gab es die Bestrebung, 19 Grundgesetzeinschränkungen zu machen.
Okay, vielen Dank.
Von mir die Frage, du hast ja jetzt hauptsächlich dich mit Deutschland, deutschen Gesetzen befasst. Von mir die Frage, was auf EU-Ebene quasi erzwungen wird an Überwachungsrichtlinien oder Gesetzen. Ich weiß es zum Beispiel, gab es ja auch mal bezüglich auf Finanzen diese SWIFT-Regelung, Finanztransaktionen über See zwischen Europa und USA und so weiter. Wie hast du da den Überblick, wie ist da der Umfang?
Ich hatte mal die Idee, die ganze Chronik nochmal für EU-Ebene zu machen. Also vielleicht mache ich das auch. Ich habe nicht so den ganzen Überblick dabei. Also es gibt zum Beispiel bei EU-Ebene nicht nur das mit Finanzen, sondern auch mit Reise. Also der Mittelmeerraum wird stark überwacht zum Beispiel. Zum Beispiel das PNR-Abkommen, was ich vorhin erwähnt wurde, spielt damit rein. Es gibt eine französische NGO, La Quadrature du Net. Da kannst du mal schauen. Die machen das für den französischsprachigen Raum zum Beispiel. Das, was ich gerade gemacht habe, ist aber jetzt auf jeden Fall ein kleiner Ansporn, das Ganze noch für Europa nochmal zu machen.
Du hast gesagt, pro Jahr wurden in den ganzen Wahlperioden so 300 bis 500 Gesetze jeweils erlassen. Nach welchen Kriterien hast du ausgewählt, ob ein Gesetz jetzt ein Überwachungsgesetz ist oder nicht?
Da fällt mir gerade ein, dass ich das vergessen habe zu erwähnen. Also es gab schon andere Bemühungen, solche Chronologien zu machen. Die waren dann aber meistens entweder viel zu knapp. Also zum Beispiel von der Taz gab es einen so Artikel mit 10 Gesetzen, eben seit 9/11 ungefähr. Und bei anderen Seiten gab es dann welche, die zum Beispiel Zensur mit reingenommen haben, wobei Zensur keine wirkliche Überwachung ist, aber da hat eine Überwachung drüber stehen. Habe ich versucht, also ich bin zum Beispiel durch das Archiv von Netzpolitik.org gegangen, was ja in den letzten 4-5 Jahren, aber auch schon in der Zeit, wo nur Markus Beckedahl dabei war, sehr viel dazu gesammelt hat, einfach unter dem Schlagwort Überwachung. Und mir fehlen auf jeden Fall, ich gehe davon aus, mir fehlen nur Gesetze so aus der Zeit vor den 80er Jahren. Da habe ich versucht, durch Bücher zum Beispiel von Josef Foschepoth zu schauen, ob er da was erwähnt hat, habe ich auch ein bisschen was gefunden. Das war einfach ein wildes Gesuche. Also da hatte ich keine richtige Strategie. Ich habe einfach versucht, was zu finden und dann meistens mit Anna oder Markus Reuter gesprochen, ob das mit rein soll oder nicht. Ja. Sobald es darum ging, Überwachung auszubauen, ja. Also sobald es ein Gesetz gab, also es brauchte ein Gesetz für die Chronik, es konnte nicht einfach eine Maßnahme sein, so wie CITES. Und konkrete Kriterien gab es da nicht so ganz. Also ich habe einfach verschieden mir das zusammengesucht. Du kannst aber gerne durchgehen. Also ich habe halt eigentlich nichts da drin, was nicht Überwachung ist.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Großartige Arbeit. Zwei Anmerkungen und eine Frage. Einmal, am Anfang hattest du eine Folie, welche Parteien wie viele Gesetze verbockt haben. Da fände ich eigentlich schön, mal genau die dahinter zu sehen, wie lange die dran waren. Also ohne das nachgerechnet zu haben, würde ich ja behaupten, die Grünen haben prozentual mehr Gesetze auf die Regierungszeit. Ja, und dann zu sagen, die Linke nicht, ja, die waren aber auch noch nie dran, also jedenfalls auf Bundesebene. Da ist es keine Kunst, eine Null zu haben. Das Zweite ist, die Folie, wo du gesagt hast, bezüglich Finanzen und der Anzahl der Gesetze, ich glaube, das greift zu kurz, weil jedes Konto in Deutschland wird gescreent und wird überwacht. Dafür hat man genau ein Gesetz gebraucht. Die Auswirkungen sind phänomenal, weil wir jedes Konto jeden Tag scannen mit jeder Überweisung. Für den ganzen Bereich DNA haben wir zig Änderungen in der Strafprozessordnung gebraucht, bis wir so weit gekommen sind, wie wir jetzt sind. Also nicht, dass ich das schön finde, aber ja, wir haben einfach mehrere Änderungen gebraucht. Trotzdem sind die DNA-Tests in der Auswirkung erstmal geringer, weil sie viel weniger stattfinden. Also die Frage ist ja dann nicht nur, wie viele Gesetze habe ich gemacht, sondern auch, welche Auswirkungen, wie oft wird das überhaupt angewendet. Und was mir ein bisschen fehlt, ist noch, oder meine Frage, die, wenn man jetzt versucht, dagegen zu argumentieren, gerade bei den Law-and-Order-Leuten, ich glaube, es wäre für jeden Politiker schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, wir schaffen die Rasterfahndung wieder ab. Also das muss man erstmal bringen, fände ich ja gut, aber das muss man erstmal schaffen. Deswegen wäre für mich die spannende Frage, wie viel bringt so ein Gesetz? Also habe ich denn überhaupt einen Erfolg über die blanke Überwachung hinaus? Kriege ich auch einen Terroristen oder kriege ich keinen?
Ich glaube, dass in den seltenen, also das ist halt so eine Frage, man kann, wenn der Verfassungsschutz zum Beispiel so verdeckt arbeitet innerhalb Deutschlands, wie soll man überprüfen, ob er einen Terroristen kriegt oder nicht? Also der wird ja seine Erfolgsmeldungen nicht immer unbedingt an die Presse geben. Was ich viel wichtiger finde, dass halt zum Beispiel das Individualgut dann wirklich runtergeschraubt wird und wie zum Beispiel beim Staatstrojaner, der dann für uns alle scheiße ist, uns einschränkt. Also die Frage, ob wir jetzt einen Terroristen kriegen oder nicht, ist halt, also ich glaube, das Terrorismus ist ja auch relativ gering in Deutschland. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich auf deine Frage eingehen soll. Vielleicht kann er noch eine Nachfrage stellen. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also, wo du gerade von kleinen Anfragen sprachst, zum Beispiel gibt es immer wieder Anfragen zu Funkzellenabfragen, wo dann veröffentlicht wird, dass es meistens keine richterliche Kontrolle zum Beispiel gibt, weil das meistens immer durchgewunken wird. Und das zum Beispiel, meistens gibt es das nur für Berlin, diese Veröffentlichung bei Netzpolitik. Und da sieht man eben, dass es sehr viel angewendet wird. Und ich glaube, dass wir wirklich andere Parteien wählen müssen, um da was zu ändern. Ich glaube nicht, dass du Law and Order Leute überzeugen kannst, ihr Verhalten zu ändern. Also bei EID, wie ich vorhin gesagt habe, hat es fast geklappt. Da gab es eine Anhörung im Bundestag, wo zum Beispiel Constanze Kurz gesprochen hat. Und da wurde es dann vertagt, aber letztendlich wurde es dann doch gemacht. Können wir gerne auch außerhalb der Bühne nochmal diskutieren. Also ich bin auch überfragt, wie man dagegen vorgehen kann.
Ich habe das Mikro. Ich finde es gut, weil ich wollte eigentlich genau die gleichen Fragen stellen, die er stellt. Mir fehlt bei der Folie nämlich auch so ein Stück weit die Normierung auf die Zeit gesehen. Aber kannst du vielleicht trotzdem nochmal sagen, wie du genau zu der Auszählung gekommen sind? Also wenn ich jetzt eine Periode, eine große Koalition habe, zähle ich das dann zur SPD, zur CDU oder zu beiden? Genauso bei CDU, FDP, zähle ich das zu beiden? Wie hast du das gemacht hier in dem Fall? Oh, und wer, also eine bringt was ein, die andere mildert es eher ab, trotzdem kriegt sie dann hier den Strafpunkt an der Stelle? Oder wie ist das genau ausgewertet worden?
Ja, beide kriegen den Strafpunkt. Also ich habe geschaut, wer zu der Zeit an der Macht in der Regierung war. Ich habe nicht geschaut, welches Bundesministerium gerade welchen Minister stellte, um dieses Gesetz wirklich erlassen hat. Also in der Chronik, wenn du da zum Beispiel schaust, steht dann immer die halt Union und SPD in Klammern hinter dem Gesetz. Ja, ich finde, da kann man ruhig sippenhaft anlegen. Stimmt, auf die Zeit gerechnet. Das würde ich nochmal machen, ehrlich gesagt. Also das ist ein guter Punkt von euch beiden gewesen. Das muss ich nochmal schauen. Und ja, klar, die Union war viel länger an der Macht als zum Beispiel die Grünen. Und Ein Punkt, den ich mit der Folie auch machen kann, ist eben, sobald du in Regierungsverantwortung bist, vor allen Dingen sobald du koalierst und nicht mehr als 50% hast, was es ja in Deutschland noch niemals gab, aber sobald du in Regierungsverantwortung bist, machst du Überwachungsgesetze. So.
Ja. Ja, von mir nochmal eine Frage hier. Eigentlich basiert ja auch vieles auf der Gewaltenteilung und wir wissen ja, auf EU-Ebene gab es ja viele Gesetzeserlasse, wo Lobbyverbände eingewirkt haben. Das hast du jetzt nicht untersucht, aber gibt es so etwas, dass im Prinzip die Exekutive Vorschläge macht als Lobbyismus für dann die gesetzgebende Einheit, was sozusagen in die Gesetze reinkommen soll, damit die möglichst gut passen für die ausführende Einheit? Ja. Ist das irgendwie ersichtlich aus dem Kreis der, sage ich jetzt mal, Urheberschaft auch ein Stück weit, was an Vorschlägen vorher existiert hat und was dann später in Gesetze gekommen ist von der Regierung?
Ich habe kein konkretes Beispiel, aber zum Beispiel bei der Vergesetzlichung sieht man eben, dass die Polizei erstmal macht, was sie machen möchte, um sich dann nachher das Gesetz dazu zu holen. Und ich kann mir, also es gibt ja Lobbyverbände oder halt auch polizeiliche Gewerkschaften, die auf jeden Fall ihre Arbeit machen. Ja. Ich glaube, du darfst ruhig fragen.
Wie kommt man an die Informationen ran, welche alle Gesetze erlassen wurden? Wie haben Sie recherchiert?
Ich habe mich hauptsächlich auf Sekundärliteratur bezogen. Also ich bin nicht jedes einzelne Gesetz, das jemals erlassen wurde, durchgegangen. Ich habe hauptsächlich durch das Archiv von Netzpolitik.org gefunden und durch Bücher, also die Sekundärliteratur hauptsächlich.
Hallo, ich habe auch noch eine Frage, um das nochmal zu relativieren. Hast du mal in die andere Richtung geschaut, wie viele Gesetzesänderungen es denn gab, die den Überwachungsstaat irgendwie einschränken oder Richtung Datenschutz gehen oder sowas?
Nee, habe ich nicht geschaut. Könnte man mal machen. Also zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung ist ja eigentlich super, nur dass die Datenschutzgrundverordnung wird dann als Grund von der Polizei vorgebracht, um zum Beispiel derzeit die ganzen neuen Landesgesetzgebungen zu machen, die derzeit am Anlaufen sind. Wobei das nicht unbedingt, also es gab eine eigene Richtlinie daneben der Datenschutzgrundverordnung extra für Sicherheitsbehörden. Es ist immer ein Hin und Her. Ja.
Die letzte schnelle Frage.
Ich wollte einfach auf den, was der Kollege vorhin hier rechts gefragt hat, mal was antworten. Und zwar fragte er nach der Überprüfung der Sicherheitsgesetze. Ich hatte gestern in meinem Vortrag in einer Antwort auf eine entsprechende Frage schon mal gesagt, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin von der Bundesregierung gefordert hat, die Sicherheitsgesetze durch neutrale Experten, außenstehende Experten, auf Erfolg überprüfen zu lassen. Die Anfrage wurde abgelehnt. So viel dazu. Die zweite Frage zum Thema Geld und Finanzkontrolle. Wir haben unter anderem das Geldwäschegesetz und danach wird jeder Betrag größer gleich 10.000 Euro überprüft auf Herkunft, auf beteiligte Personen und so weiter. Zu einer weiteren Sache der Überprüfung, die einmal nicht so ohne weiteres einfällt, sind die amtlich erhobenen Statistiken. Und man muss dann auch noch sagen, es gibt für viele Fragen, die für uns und nicht nur für uns, für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind, eben keine statistischen Erhebungen. Und zum Abschluss noch eine Information. Beim Bundestag gibt es eine E-Mail-Liste, die heißt ausgesprochen heute im Bundestag, abgekürzt HIB, die kann man frei abonnieren. Da kriegt man am Tag zwischen 3 bis 7 E-Mails über die Tagesordnung, die der Bundestag an dem Tag verhandelt, mit Hinweisen auf kleine Anfragen sowie auf die dann gegebenen Antworten. Und man müsste das eigentlich alles durcharbeiten, wenn man die Fragen, die man hier gerade gehört hat, richtig beantworten will.
Dazu zum letzten Punkt ganz kurz. Die Redaktion von Netzpolitik.org hat zum Beispiel diese RSS-Feed zu heute im Bundestag abonniert und zum Beispiel André schaut wirklich sehr regelmäßig durch. Also, ja. Das ist eine gute Quelle, ja.
Vielen Dank.